This podcast is brought to you by LMU Munich.
Du St. Bonifaz, ist man geneigt zu sagen, du St. Bonifaz bist keineswegs der geringste unter den Originalschauplätzen im ludovizianischen München. Und doch wird die Abtei nicht der eigentliche Gegenstand meines Vortrags sein. Den Genius Loci des Ortes nutzend, wird es um Ludwig den I. und seine, die katholische Kirche, gehen, um eine Beziehung, die zwischen Kooperation und Konflikt oszilliert. Meine Damen und Herren, es spricht einiges dafür, in Ludwig den I., vielleicht neben Kurfürst Maximilian dem I., jenen bayerischen Monarchen zu sehen, dessen Biografie und dessen politisches Profil am gründlichsten erforscht ist. Das hat, so könnte man hinzufügen, seine guten Gründe, ein Leben in einer Epoche dramatischer Umbrüche, ein Schicksal, wenn man so will, zwischen Napoleon und Lola Montes, ein Nachwirken, das nicht der bemühten Vergegenwärtigung bedarf, sondern in München, in den Pinakotheken und in der Ludwigstraße, in der Feldherrnhalle und eben auch hier in St. Bonifaz ganz unmittelbar präsent ist. Ein König, ohne dessen politisches Wirken der bayerische Staat des 19. und noch des 20. und 21. Jahrhunderts ausgesehen hätte bzw. aussehen würde. In erheblicher Differenzierung und in erstaunlicher Präzision können wir heute die verschiedenen Aspekte der politischen Biografie Ludwigs des I. greifen und der Anmerkungsapparat der neuesten zusammenfassenden Darstellung bei Andreas Kraus in der Neuauflage des Spindlerhandbuchs der bayerischen Geschichte weist einen Stand der auf Ludwig bezogenen landesgeschichtlichen Forschung auf, von dem man im Blick auf andere Epochen und Territorien nur träumen kann. Und hinzuzunehmen hat man noch die monumentalen neuen Bände Glaser Ludwig Lenze, um einen Abkürzungsvorschlag zu machen. Und doch gibt es ein veritables Problem. Der Historiker und wahrscheinlich nicht nur er möchte immer besonders gerne wissen, was einen Großen der Geschichte im Innersten angetrieben, bewegt hat. Wo das eigentliche Motiv, die primäre Absicht anzusiedeln, was auf einer individuellen Prioritätenskala ganz oben positioniert ist, ob es die Möglichkeit gibt, dann aus einer solchen Priorität das ganze Panorama von Aktivitäten und Initiativen mehr oder weniger zwingend abzuleiten oder ob wir uns zufrieden geben müssen, dass es genau diese Priorität eben nicht gibt. Die Ludwig-Forschung ist beide Wege gegangen. Sie hat einerseits nach jener Priorität gesucht und der Historiker sind nicht wenige, die überzeugt davon sind, sie gefunden zu haben, bei Kunst und Schönheit vielleicht aber auch bei der Dynastie und dem Staat. Und es wurde andererseits resignierend darauf verwiesen, dass es letztlich ein nicht aufzulösendes Bündel unterschiedlicher Motivstränge gewesen sei, die Ludwig angetrieben hätten. Um zum Thema zu kommen. Ich glaube, dass ein etwas näherer Blick auf die Kirchenpolitik Ludwigs des I. hier vielleicht erhellend wirken kann, der dann letztlich doch die Vermutung stützen wird, dass es die alles beherrschende Priorität im Denken Ludwigs wahrscheinlich gerade nicht gibt. Wenn man von dieser Kirchenpolitik in aller Gründlichkeit handeln wollte, dann müsste man zumindest kursorisch die Säkularisation und die Mediatisierung der geistlichen Fürstentümer und vor allem die Widersprüchlichkeit von Konkordat und Religionsedikt von 1817 bzw. 1818 ansprechen. Dafür fehlt hier die Zeit. Festzuhalten ist, dass das absolutistische bayerische Staatskirchentum den Umbruch vom 18. auf das 19. Jahrhundert überlebt, dass auch der Staat des 19. Jahrhunderts, konkret das Königreich Bayern, in den landesherrlichen Kirchenhoheitsrechten ein breit gefächertes Instrumentarium besaß, das er je nach den allgemeinen politischen Verhältnissen in ganz unterschiedlicher Weise einsetzen konnte. Dieses bayerische Staatskirchentum war im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einer liberal motivierten, im Kulturkampf gipfelnden Anspannung fähig. Das Zeitalter Ludwigs zeigt uns indes die gegenteiligen Einsatzmöglichkeiten desselben Instrumentariums. Staat und Kirche nähern sich unter Ludwig dem I. in einer Weise einander an, wie das dann im weiteren Verlauf der Geschichte des Königreichs Bayern nur noch in Ansätzen unter dem Ministerratsvorsitzenden Hertling und König Ludwig III. Am Ende der Monarchie der Fall sein wird. Wenn im Folgenden einige Stichworte dieser Annäherung von Staat und Kirche im Zeitalter Ludwigs I. näher aufgegriffen werden, so ist vorab einem Missverständnis vorzubeugen. Auch unter Ludwig I. wurde vom Wortlaut und vom Prinzip des bayerischen Staatskirchentums um kein Jota abgewichen. Allein das hat zu vielfältigen Konflikten zwischen ihm und der Kirche geführt, aber Ludwig I. war viel zu sehr ein Etatist, als dass er es erlaubt hätte, an seinen Kronrechten und an den staatlichen Prärogativen auch gegenüber der Kirche rütteln zu lassen. Auch Ludwig I. denkt gar nicht daran, die kirchlichen Forderungen, die auf eine Aufhebung des Religionsediktes zielten, zu erfüllen, ganz im Gegenteil. Und doch wird bei ihm dieses überkommene Instrumentarium nicht in einem antikirchlichen, nicht in einem kirchenfeindlichen Sinne eingesetzt, sondern im Sinne einer bewussten Förderung der Kirche. Da ist einmal die Rücknahme von diversen kirchenpolizeilichen Maßnahmen der Montgelas-Zeit oder doch zumindest deren Milderung. Die Christmette dürfte wieder in der Nacht gefeiert, das Passionsspiel in Oberammergau dürfte wieder aufgeführt werden, Wallfahrten und Prozessionen wurden wieder erlaubt oder wenigstens geduldet. Und das Zweite, Ludwig I. und die kirchliche Bautätigkeit. Hierher gehören, Sie kennen das alle, die Neubauten von St. Ludwig, St. Bonifaz, der Maria-Hilf-Kirche in der Au, der Allerheiligen-Hofkirche und dann vor allem auch noch sein Engagement für die Domfertigbauten in Regensburg, in Speyer, in Bamberg, in Köln schließlich. Gerade in deren Zusammenhang erweist sich, wie stark das historische Motiv bei Ludwig I. wirkte, wie er die kirchliche Bautätigkeit auch einband in sein Programm einer bewusst nationalen Kulturtätigkeit, die den Rang des Königreichs Bayern im Rahmen des Deutschen Bundes stabilisieren sollte. Es war einleitend davon die Rede, dass Ludwig I. nicht bereit war, auch nur ein Jota vom Buchstaben und vom Prinzip des bayerischen Staatskirchentums preiszugeben. Nach all den skizzierten Maßnahmen der Förderung, auch der Bevorzugung der Kirche, ist ein kurzer Hinweis auf diese Praxis des auch von Ludwig I. ungeschmälert beibehaltenen Staatskirchentums wichtig. Der König achtete peinlich auf die Einhaltung der Bestimmungen des Religionsediktes, die das Placet für alle kirchlichen Verlautbarungen vorschrieben. Er verlangt von den Klöstern eine präzise jährliche Rechnungslegung, er handhabt eine milde Amortisationsgesetzgebung, er kontrolliert streng die Aufnahme in die Klöster und die Ablegung der Gelübde, um nur einige Beispiele zu nennen. Ludwig I. also und seine Kirchenpolitik. Heinz Gollwitzer hat dem entsprechenden Abschnitt in seiner Biografie die Überschrift gegeben, Zitat, der Landesherr und seine Kirche. Und mit der Verwendung des Possessivpronomens, das ich übernommen habe, plakativ die Tendenz deutlich gemacht, in der dieses Verhältnis zu sehen ist. Jenseits solcher Zusammenhänge und vor allem angesichts des starken persönlichen Zugriffs Ludwig I. nicht nur auf die Kirche, sondern auf alle Bereiche der Staatsgeschäfte, erscheint es geboten, kurz das religiöse Profil Ludwigs I. zumindest anzusprechen. Zitat, seid fromm, hierin ist alles Gute enthalten. So formuliert der König zu Anfang seines Testaments an seine Nachkommen. Zitat, Religion ist das Wichtigste, so stellt er in seiner Thronrede von 1827 kategorisch fest. Die Belege sind zahlreich, in denen Ludwig I. die enge Verbundenheit von Monarchie und Kirche betont. Das monarchische Prinzip, davon war er lebenslang überzeugt, lebte von einer möglichst engen Synthese von Thron und Altar. Zitat, von der Irreligiosität, von dem Kommunismus, von daher droht der Sturz der Throne. So antwortet er 1845 seinem Sohn Maximilian, als dieser im politisch agitierenden Klerikalismus eine Gefahr für den Bestand der monarchischen Herrschaft zu erblicken glaubte. Ludwig I. erinnert dann seinen Sohn an den Sansculottenspruch, wonach man den letzten König mit den Gedärmen des letzten Priesters erdrosseln müsse. Und doch bleibt ein Bild vom religiösen Selbstverständnis Ludwigs unvollständig, das nur auf die Allianz von Thron und Altar abzielte. Ebenso zahlreich sind nämlich die Belege, in denen Ludwig seine Ablehnung des kirchlichen Zelotentums, der Übertreibungen, der Bigotterie, der Einmischung der Kirche in die Staatsgeschäfte formuliert. Hierher gehört seine lebenslange Aversion gegen die Jesuiten. Und ebenso wichtig ein weiteres Prinzip: Realität wurde die Religion, wie Gollwitzer formuliert hat, für Ludwig, Zitat, zuerst und zuletzt in seiner der römisch-katholischen Kirche, Ende des Zitats. Zwar gibt es Belege für die Ansätze einer ökumenischen Gesinnung beim König, eine Annäherung der beiden Glaubensgemeinschaften, eben eine Wiedervereinigung der Kirchen, konnte er sich indes nicht anders vorstellen, denn auf dem Wege einer Rückkehr der Protestanten in die katholische Kirche. Wichtiger als ein solcher Gedanke war bei Ludwig die stete Überzeugung, dass sich die Kirchen nicht auf der Basis dogmatischer Liberalisierung einander annähern dürften. Mehr noch, die Kräftigung von Religion und Kirche ließ sich nach seiner Überzeugung nur durch strenge Konfessionalisierung erreichen. Viele Teilaspekte der späteren Kirchenpolitik Ludwigs I., wie etwa die Vorschrift eines skurril anmutenden, konfessionell getrennten Geschichtsunterrichts, haben in diesem Konfessionalismus und eben nicht unbedingt in einer bewussten Katholisierungstendenz ihre Wurzeln. Dass Ludwig auf der anderen Seite in mancherlei Beziehung den Protestantismus für gefährlich hielt, dass er in ihm eine Abfallbewegung erblickte, ist ebenso vielfältig belegt. Auf drei Komplexe dieser bayerischen Kirchenpolitik, die zu einem Gutteil in der Tat ludovizianische Kirchenpolitik ist, darf ich im Folgenden etwas näher eingehen: auf die Politik der Klostererneuerung zuerst, ferner auf die Behandlung der Protestanten allgemeiner, auf die eben angesprochene Konfessionspolitik und dann schließlich auf die Konzeption des sogenannten maximilianäischen Gedankens. Als prominentes Beispiel der ludovizianischen Kirchenpolitik, um mit dieser zu beginnen, stellt sich die Politik der Klostererneuerung dar. Gegen den Widerstand der Bürokratie und des Landtags, angesichts einer eher gleichgültigen Haltung des Heiligen Stuhls, häufig auch von den Bischöfen nur zögerlich unterstützt, konfrontiert mit vielfältigen, vor allem auch finanziellen Problemen, setzt Ludwig I. die Wiederbegründung einer ganzen Reihe von Klöstern durch, an erster Stelle die Wiedererrichtung von Metten. Insgesamt entstehen zwischen 1826 und 1837 84 klösterliche Niederlassungen. Ich nenne nur neben Metten Otto Beuren, Scheiern, Weltenburg, Schäftlarn, St. Stephan in Augsburg, unser St. Bonifaz, Frauen Chiemse, St. Walburg in Eichstätt, das Münchner Klarissenkloster am Anger. Ein Blick auf die Art und Weise, wie Ludwig I. diese Klosterrestaurierungspolitik betreibt und auf die Motive, die in ihrem Zusammenhang deutlich werden, verrät viel über die kirchenpolitischen Prämissen des Königs, viel auch über sein allgemeines, ja sogar sein persönliches Profil. Ludwig I. achtet peinlichst darauf, dass die Neu- und Wiederbegründungen erfolgen ohne, wie er das nannte, Dazwischenkunft des Heiligen Stuhls. Er sieht in ihnen primär und ausschließlich eine bayerische Angelegenheit, näherhin eine Staatsangelegenheit, die er von kurialen Eingriffen freihalten will. Das ist das eine. Genauso wichtig ist aber ein zweiter Gesichtspunkt. Gollwitzer formuliert, dass Ludwig I., Zitat, sein Vorhaben geradezu ertrotzt hat, Ende des Zitats. Die Klosterpolitik des Königs muss eben auch gesehen werden als Teil der Ausübung seiner monarchischen Prärogative, als Bekundung eines autonomen Herrschaftswillens, der bei Ludwig I. gerade immer dann besonders herausgefordert ist, wenn er sich mit Widerständen und Ablehnungen konfrontiert weiß. Und die Bevorzugung der Minoriten führt uns zu einem weiteren Gesichtspunkt, der letzten Endes auf die Frage der monarchischen Motive zielt. Seine besondere Gunst, die er den Minoriten erweist, begründet Ludwig I. selbst mit dem Hinweis, dass dieser Orden seinem Vorgänger Ludwig dem Bayern ja im Kampf gegen Rom so wertvolle Dienste geleistet habe. Die Wiedereinsetzung der Minoriten sei ein Akt der historischen Dankbarkeit. Angesichts einer solchen Argumentation wird deutlich, wie komplex die Motivlage des Monarchen tatsächlich ist. Da haben wir einmal Seine echte Sorge für die Förderung von Frömmigkeit und Kirchlichkeit. Daneben steht aber auch, ganz unübersehbar, ein romantisches, ein ästhetisches, wenn Sie so wollen, ein historistisches Motiv. Für den König war die Bedeutung der Klöster nicht nur im Bereich der Erziehung, des Unterrichts und der Krankenpflege angesiedelt. Weit wichtiger war ihm die Möglichkeit, mittels der Klosterrestauration historische Kontinuitäten aufzugreifen, neu zu begründen, zu intensivieren. Man hat oft genug auf den Gegensatz zwischen dem Kronprinzen Ludwig und Montgelas hingewiesen. Die Gründe für diesen Gegensatz sind vielfältig. Im Innersten bestimmt Ludwig seinen Widerwille gegen einen Staatsaufbau, der zuerst das alte Überkommene in Trümmer gelegt hatte, sein Widerstand gegen den Unsägen etwa der Säkularisation. Hier korrigierend zu wirken, das neue Bayern wieder mit dem alten Bayern zu verbinden, anzuknüpfen etwa an die Tradition der Bavaria Sancta. Das sind bei Ludwig I. nicht bloß schwärmerische, romantische Ideen, sondern echte, reale Beweggründe für konkretes politisches Handeln. Seine Absicht war es, den rationalistischen Staatsaufbau Montgelas mit innerem Leben zu erfüllen. Praktiziert hat er diese Absicht aus seinem historischen Sinn heraus. Im Kontext der Klosterrestauration haben wir gleichsam den ganzen Ludwig vor uns. Dazu gehört eben ganz wesentlich das Handeln aus historischen Motiven heraus. Dazu gehört die konsequente Bewahrung bayerischer Autonomie und staatskirchlicher Unabhängigkeit auch gegenüber Rom. Dazu gehört dann aber auch die Hoffnung, die er in das Wirken der neu erstandenen Klöster setzte. Sie sollten Stützen sein für den Aufbau eines christlichen Staates, Stützen für den konservativen Gedanken, Stützen auch für die Beförderung von Anhänglichkeit und Loyalität gegenüber der Dynastie und gegen die revolutionären Gefahren. Historischer Sinn, bayerischer Etatismus und Bewahrung des monarchischen Prinzips. In diesen Leitlinien haben wir, wenn nicht den ganzen Ludwig I., so doch dessen vorzüglichste Beweggründe für sein politisches Handeln im Allgemeinen. Und wir können darin eben auch die entscheidenden Beweggründe für die Politik der Klosterrestauration erkennen. Ich komme zum zweiten Beispiel, zur ludwigianischen Konfessionspolitik. Grundlinien der Haltung Ludwigs gegenüber dem Protestantismus sind uns ja bereits geläufig. Es geht hier jedoch nicht um eine Vertiefung des religiösen oder konfessionellen Profils Ludwigs, sondern um die staats- und kirchenpolitischen Konsequenzen solcher Grundlagen. Vor allem seit den späten 30er Jahren, als die bayerische Innen- und vor allem Kirchenpolitik vom Minister Karl von Abel vertreten wird, ist ein deutlich konfessionalistischer Zug zu erkennen. Beispiele zuerst. Die Büste Luthers wird nicht in die Walhalla aufgenommen, ein Affront, der das evangelische Deutschland entrüstet. Der Gustav-Adolf-Verein wird in Bayern nicht zugelassen. Die Anstellung von Konvertiten im Staatsdienst wird absichtsvoll gefördert. Heimliche Überweisungen an einen Konvertitenfonds zielen in eben diese Richtung. Die Kniebeugungsordre vor dem Allerheiligsten nimmt davon auch protestantische Mitglieder der Armee nicht aus. Prediger, die im Kniebeugungserlass eine Sünde sehen, werden vom Amt suspendiert. Der König hält den Antrag der Stadt Nürnberg auf Errichtung eines Gustav-Adolf-Denkmals für eine typisch protestantische Provokation. Ich greife das Beispiel der sogenannten Kölner Wirren und die Beteiligung Luthers heraus, weil sich daran die Komplexität dieser immer wieder als Konfessionalisierung plakativ gebrandmarkten Politik besonders schön zeigen lässt. Der Ausgangspunkt. Es handelt sich dabei um einen Zusammenstoß zwischen der katholischen Kirche und dem seinem Wesen nach protestantischen preußischen Staat, der Anlass war für die Frage der gemischten Ehen. Preußen übertrug in diesem Streit um die gemischten Ehen den Rechtssatz seiner östlichen Provinzen, dass nämlich in strittigen Fällen automatisch die Konfession des Vaters entscheidend sei, auf den katholischen Westen des Königreichs. Die katholische Position war davon bestimmt, dass überhaupt keine gemischten Ehen zu genehmigen gewillt war, in denen nicht die katholische Kindererziehung verbindlich vereinbart worden war. Auf diese katholische Position reagiert die preußische Regierung mit den Mitteln des Polizeistaats. Der Erzbischof von Köln, Droste Fischering, wird verhaftet. Auch die Bischöfe von Posen und Gnesen kommen ins Gefängnis. Im Prinzip hatte dieser Streit mit Bayern gar nichts zu tun. Bayern hatte sein eigenes Mischehenproblem durch eine unmittelbare Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl bereits gelöst. Die Involvierung Bayerns liegt auf zwei verschiedenen Ebenen. Da ist erstens die Rolle, die Ludwig als Verteidiger katholischer Rechte, und zwar auch in Preußen, spielen will. Und da ist zweitens die Vermittlerrolle Ludwigs bei der schließlichen Beilegung eben dieser Kölner Wirren. Erläuternd muss man nachtragen, worin denn konkret die Rolle Ludwigs und Bayerns bei der Unterstützung der katholischen Position in diesen Kölner Wirren bestand. Hierher gehört eine Presse- und Zensurpolitik des Königs, welche den im katholischen Sinne agierenden und agitierenden Blättern und Organen völlig frei Hand ließ, wenn sie diese nicht sogar noch zusätzlich ermunterte. Hierher gehört die große Streitschrift von Josef Görres, Athanasius. Hierher gehört auch noch die Übernahme von katholischen preußischen Professoren an bayerischen Universitäten. Bayern als eine Art Exil für preußische Katholiken also. Dass eine solche Haltung Bayerns, das sich konsequent als die katholische Macht im Deutschen Bund verstand, zu Verwerfungen mit Preußen führen musste, ist offensichtlich. Seit dem Thronwechsel von 1840 schwenkte indes auch Ludwig auf eine konziliantere Politik ein. Hier zeigt sich nun die Kehrseite der ludovizianischen Politik. Er unterstützt den Gedanken, der aufgetaucht war und als praktikabler Kompromiss gelten mochte, dem Kölner Erzbischof einen Coadjutor cum jure successionis an die Seite zu stellen. Ja, Ludwig ging noch einen Schritt weiter. Er erklärte seine Bereitschaft, dass der Speyerer, also bayerische Bischof Geißel, den er besonders schätzte, für dieses Amt in Aussicht genommen wurde. Er half mit, die Widerstände noch radikalerer katholischer Kreise zu beseitigen, das Einverständnis der Kurie für diesen Handel zu erwirken. Fasst man beide Rollen zusammen, die Ludwig in der Kölner Angelegenheit spielte, und berücksichtigt man, dass die Berufung Geißels nach Köln tatsächlich geeignet war, den dortigen Konflikt zu entschärfen, so sieht man im bayerischen König den Verfechter der katholischen Sache im Deutschen Bund oder, um Ludwig selbst zu zitieren, Zitat, jetzt, 1842, dürfte es an der Zeit sein, ohne Ruhmredigkeit, aber der Wahrheit getreu, die Tatsache zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, nämlich was ich zur Beilegung der Kölner Wirren getan, wie ich unaufgefordert meine Vermittlung antrug, dass ich den Bischof von Speyer, dem Papste und dem König von Preußen vorgeschlagen, als Coadjutor von Köln, dass ich dieses große Opfer zu bringen, mich also erboten habe zum Besten der Kirche und des deutschen Vaterlandes. Ende des Zitats. Hier wird deutlich, wie sehr man auch in einer kirchenpolitischen Einzelfrage bei Ludwig das ganze Spektrum seiner politischen Absichten berücksichtigen muss. Ludwig ging es einmal um seine Stilisierung als Schutzpatron der Katholiken in Deutschland. Ein Prozess, den man manchmal zu einseitig eben als Konfessionalisierung bezeichnet. Und zum anderen gerade dadurch um eine Steigerung, Erhöhung seiner und des bayerischen Königreichs Stellung im Deutschen Bund. Daneben gibt es sicherlich auch eindeutigere Formen eines innerbayerischen Konfessionalismus. Die Rede war vom Kniebeugungserlass oder vom Verbot des Gustav-Adolfs-Vereins. Die Einseitigkeiten einer solchen Politik sollen überhaupt nicht abgestritten werden. Andererseits erscheint es notwendig, eine solche Politik in den deutschen Kontext zu stellen. Der preußische Kultusminister von Altenstein hat das Verhältnis, wohlgemerkt, des preußischen Staates zu den Untertanen der beiden Konfessionen auf eine knappe Formel gebracht, die vice versa auch als Motto für die ludovizianische Kirchenpolitik gelten konnte. Preußen habe nämlich, so Altenstein, Zitat, mit Liebe für die Protestanten zu sorgen, Zitat, nach Pflicht jedoch nur für die Katholiken. Wie gesagt, wenn man die Begriffe beziehungsweise die Konfessionen austauscht, dann hat man das Prinzip des ludovizianischen Vorgehens in der Konfessionspolitik erfasst, mit Liebe für die Katholiken nach Pflicht für die Protestanten. Und hinzufügen wird man, dass die Konfessionspolitik Ludwigs gegenüber den Protestanten mitunter haarscharf an der Grenzlinie des Rechtes entlangschlitterte. Dass die Kirchenpolitik bei Ludwig, und das eben nicht nur in der Ära Abel, wenn auch hier in verschärfter Weise, nicht nur ein Problemfeld der inneren Politik war, sondern durchaus in ihren außenpolitischen Dimensionen gesehen werden konnte, das wird sich beim letzten Punkt erweisen. Und dieser hat sich mit dem maximilianäischen Gedanken auseinanderzusetzen. 1825 hatte Josef von Görres in der Zeitschrift Katholik anlässlich der Thronbesteigung Ludwigs I. einen Aufsatz veröffentlicht, der den auf den ersten Blick etwas merkwürdigen Titel trug, Zitat, Kurfürst Maximilian I. an den König Ludwig von Bayern bei seiner Thronbesteigung, Ende des Zitats. Der Inhalt dieses Aufsatzes zielte auf nichts weniger ab, als den neuen bayerischen König zum Schirm und Schutzherrn der deutschen Katholiken hochzustilisieren. Mit dieser aufsehenerregenden Publikation war das Leitmotiv für eine Traditionsideologie, der Begriff stammt von Heinz Gollwitzer, angeschlagen, die bewusst an ein historisches Vorbild, nämlich den Kurfürsten aus dem 17. Jahrhundert, anknüpfte und daraus Orientierungen für das 19. Jahrhundert wohlgemerkt ableitete. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist folgende: Inwieweit ist diese Traditionsideologie lediglich das Postulat des Publizisten Josef von Görres? In welchem Umfang macht sich Ludwig I. diese Ideologie selbst zu eigen, macht er sie zur Basis seines kirchenpolitischen Handelns? Indizien vorab. Ludwig I. errichtet ein Reiterstandbild Maximilians I. auf dem Wittelsbacher Platz in München, ein Denkmal für Tilly in der Feldherrnhalle. Er benennt seinen Sohn und Thronfolger Maximilian nicht, wie man vermuten könnte, nach dessen Großvater Max I. Josef, sondern, wie wir aus einer Tagebuchaufzeichnung wissen, ausdrücklich nach dem ersten bayerischen Kurfürsten, dem Protagonisten der Gegenreformation, dem Führer der katholischen Partei im 30-jährigen Krieg. Ob dies zur ungetrübten Freude des Thronfolges geschah, darüber ließe sich spekulieren. Geht man von diesen eher vordergründigen Indizien aus und kombiniert man sie mit anderen Bekundungen Ludwigs, so lässt sich in der Tat ein quasi maximilianäisches Programm entwickeln, das dann auf zwei Säulen ruht, auf der religiösen Erneuerung Bayerns im Inneren, wofür wir zahlreiche Beispiele kennengelernt haben, und auf der Übernahme einer Beschützerrolle für den katholischen Glauben in aller Welt, zunächst im Deutschen Bund. Tief beeindruckt von der Gestalt des ersten bayerischen Kurfürsten, wuchs Ludwig in die selbstgewählte Rolle eines Protektors der katholischen Sache hinein, war er der Überzeugung, dass nun die Reihe an ihm sei, eine Funktion auszufüllen, deren Wahrnehmung ihm im Interesse des deutschen Katholizismus unerlässlich schien. Ein solcher Gedanke, der schon vielen Zeitgenossen als anachronistisch erschien, verliert etwas von seiner Abwegigkeit, wenn wir bedenken, dass Preußen im 19. Jahrhundert ganz unstreitig und selbstbewusst die Rolle eines Protektors der protestantischen Sache für sich in Anspruch nahm. Letztlich verständlich werden solche Gedankengänge indes nur, wenn wir uns von unserer heutigen Vorstellungswelt lösen, die weit eher vom ökumenischen Gedanken denn von der politischen Brisanz bikonfessioneller Verhältnisse bestimmt ist. Die reduzierte Relevanz konfessioneller Antagonismen in der Gegenwart darf uns nicht dazu verleiten, politische Konzeptionen nicht ernst zu nehmen, die ihren Ausgangspunkt nahmen von der ganz erheblichen Bedeutung des konfessionellen Gegensatzes. Das gilt für die preußische Protektorenrolle im Blick auf den Protestantismus, das gilt für die maximilianäische Idee eines Ludwig I. Dass diese maximilianäische Idee Ludwigs keine esoterische Spielerei war, mögen einige Hinweise belegen. Von seiner Rolle im Kölner Konflikt war schon die Rede gewesen. Hierher gehört ferner die Gründung des Ludwig-Missionsvereins 1838 unter dem Protektorat des Königs, der sich die weltweite Förderung der katholischen Mission die Errichtung von Missionsstationen in Übersee zum Ziel machte und die Errichtung von Benediktinerniederlassungen in den Vereinigten Staaten. Hierher gehört sein finanzieller Einsatz für die Präsenz der Katholiken in Jerusalem und damit den Ansprüchen der anglo-preußischen wie der russisch-orthodoxen Seite begegnen zu können. Hierher gehören auch noch die Unterstützung der katholischen Minderheiten in Württemberg oder in Preußen, die Unterstützung des Whig-Ministeriums wegen seiner Katholikenfreundlichkeit in England, die Sympathie für Polen und das Königreich Belgien, für Don Carlos in Spanien und Don Miguel in Portugal. Gerade im Zusammenhang solcher Perspektiven der maximilianäischen Idee erscheint es dann aber doch geboten, auf die wirklichen Realitäten der bayerischen Politik zurückzulenken, von denen auch Ludwig I. auszugehen hatte. Sicherlich, der König konnte daran denken, das Gewicht des Königreichs gerade durch eine Protektorenrolle für die katholische Sache im Deutschen Bund aufzuwerten. Und von daher lagen zumindest Teile des maximilianäischen Programms durchaus auf der Linie der nationalen Konzeption der ludwigianischen Politik. Aber allein schon die Zwänge und die realen Erfordernisse im Blick auf die Integration der neubayerischen, häufig protestantischen Gebiete des Königreichs mussten solch weit ausgreifenden Perspektiven relativieren. Und in der Tat ist bei Ludwig I. bei aller Skepsis gegenüber dem Protestantismus und bei aller Förderung der katholischen Religion die Sorge um seine protestantischen Untertanen, um ihre einigermaßen faire Gleichbehandlung auch zu erkennen, wiewohl man zu sehen hat, dass gerade im Bereich der Kirchen- und Konfessionspolitik die vom Monarchen so zentral gesehene Integrationspolitik im Blick auf die neubayerischen Gebiete massiven Gefährdungen ausgesetzt war. Der König konnte aber gar nicht auf eine radikale katholische Position in letzter Konsequenz einschwenken, wollte er nicht die Grundlagen bayerischer Staatlichkeit gefährden, die ihm ja andererseits erst den Einsatz für die katholische Sache etwa im Deutschen Bund ermöglichte. Vielleicht waren es auch diese pragmatischen Einsichten, die ihn am Ende seiner Regierungszeit zu ganz skeptischen Formulierungen greifen ließ, als er seinem Tagebuch anvertraute, dass Bayern unter seiner Regierung wieder ein Hort des alten Glaubens geworden sei. Zitat: Aber soll es eine Flamme sein, die sich noch einmal erhebt, um dann für immer zu verlöschen? Fragezeichen. Noch weiter im Originalton. Dass nach meinem Tode sie erlöscht, Bayerns Regierung eine die Protestanten begünstigende werde, ist zu erwarten. Ende des Zitats. Die Bitterkeit solcher Prognose zielt auf den Sohn und Nachfolger, auf Maximilian II., aber das wäre ein ganz anderes Thema. Lassen Sie mich meinen Spaziergang durch die Gefilde der ludwigianischen Kirchenpolitik zu einem Ende bringen. Ich habe Sie ja schon lange genug strapaziert. Ich hoffe, dass es mir gleichsam nebenbei auch gelungen ist, Ihnen vorzuführen und zu zeigen, dass Fragen der religiösen, der konfessionellen Ausrichtung, die heute weithin jedenfalls nur noch im Horizont privater Lebensgestaltung wahrgenommen werden, dass also Fragen der religiösen und konfessionellen Ausrichtung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fragen von öffentlicher, von gesellschaftlicher, von politischer Relevanz waren, dass sie im Kontext staatspolitischer Orientierung zu den zentralen Parametern zählten, dass man Politik und Person König Ludwigs I. von Bayern nur richtig einordnen und verstehen kann, wenn man etwas von seiner Haltung gegenüber der katholischen Kirche weiß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus